mein E. Der Geist kann zu Menschen sprechen in dieser Zeit. Wir haben einige Beispiele. Zu Ezechiel in Kapitel 3, Vers 24. Zu Simeon in Lukas 2, Vers 26. Lukas 2, Vers 26. Klein F, er kann durch Menschen sprechen. In diesem Fall sind sie gleichsam, vielleicht kann man sie mit Sprachrohren vergleichen. Mich nimmt es etwas Wunder, wenn Menschen heute von Verkündigern des Evangeliums als Sprachrohren sprechen. Sowas sagen sogar Nicht-Charismatiker. Wissen aber dabei, glaube ich, nicht, was man eigentlich sagt. Ein Sprachrohr sind wir eigentlich nicht. Wir wissen, was ein Sprachrohr ist. Nicht? Ja. Und warum sind wir nicht Sprachrohre? Wer spricht? Spricht das Rohr? Nein. Aber wir sprechen, nicht der Geist. Wir sind nicht Sprachrohre des Geistes oder Sprachrohre Gottes, ja? Denn wir sprechen, spricht nicht Gott. Oder dachten Sie? Hat Gott heute gesprochen, als Sie sprachen? Ja, das war nicht die Frage. Waren Sie heute Morgen ein Sprachrohr? War jedes Wort ein Reden Gottes? Nein. Aber das ist doch ein Sprachrohr. Da ist jedes Wort ein Wort des Redners, nicht des Sprachrohrs. Ja? Wir sind Agenten Gottes, Instrumente, die er gebraucht. Uns wird ein Anliegen gegeben, oft, manchmal auch nicht einmal das. Wir holen uns ein Wort aus der Bibel. Bibel?
Kann ja der Geist durch Weihung oder nicht sprechen?
Die Bibel ist schon Gottes Wort. Und wenn wir sie aufschlagen, spricht hier Gott. Dies ist sein Reden, ja. Sie ist nicht ein Sprachrohr Gottes, sie ist schon das Reden Gottes. Die Männer waren Sprachrohr Gottes. Ja. Gott hat durch sie gesprochen.
Ja. Aber kann es nicht sein, dass Gott hier auch gezielt, also auswählt, durch welche Worte er zu uns spricht. Also wenn ich zum Beispiel einen Text lese, dann ist das zwar alles Wort Gottes, aber zum Beispiel im Moment spricht Gott nur durch zwei oder drei Verse oder durch eine bestimmte Ausgabe zu nehmen.
Er macht sie darauf aufmerksam. Ja, aber wir müssen unterscheiden, ja. Nicht als ob jetzt eine zweite Ebene des Redens da wäre. Wir nennen das Sprechen, aber wahrscheinlich fälschlicherweise. Auch wenn wir sagen, sprich zu uns durch dein Wort, ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Sind Sie verheiratet? Wenn Sie zu Ihrer Frau sagen würden, sprich zu mir durch dein Wort, dann würde sie gar nicht wissen, was sie mit der anfangen soll. Ja? Sie verstehen, wenn wir mal ganz plastisch werden, alltäglich, dann verlieren sich diese. Wir haben so kananäische Vokabeln, ja, Kanansprache, die ganz anders ist, als die Realität ist. Ja. Die Realität ist, dass sie schon spricht. Ja. Und die Realität ist, dass die hier schon gesprochen wird. Aber es kann sein, dass ihre Frau spricht und sie hört nicht zu. Dann ist nicht die Lösung, dass sie jetzt noch einmal spricht durch ihr Wort, ja, sondern dass ihre Ohren aufgehen. Ja. Und es kann sein, dass ich zwar auch alles weiß, aber es wird dann ganz besonders aufmerksam gemacht auf einen bestimmten Text. Und in meiner Situation ist das sehr passend. Und nun wird mir das als eine Wegweisung. Ja. Aber ich muss vorsichtig sein, dass ich das nicht notwendigerweise als ein Sprechen verstehe. Ja. So zum Beispiel kann man einen Bibelvers bekommen für eine gewisse Situation. Und dann sagt man, Gott hat mich geführt. So sagte ein Student mir mal, Gott hätte ihn zur Akademie geführt. Und dann fragte ich, wie? Gott hätte zu ihm geredet und deutlich gemacht, wie durch einen Bibelvers. Und dann habe ich ihn gebeten, den Bibelvers zu lesen. Und als ich ihn dann fragte, ob der Bibelvers sage, dass er zur Akademie gehen sollte, konnte das natürlich nicht sagen. Sie verstehen? Er hat von diesem Bibelvers angenommen, dass das jetzt für ihn bedeuten sollte. Aber das war eine Art Anwendung, vielleicht auch ein Gebrauch dieser Vokabeln. Und er meinte jetzt, der Geist hätte jetzt dadurch ihm mitteilen wollen oder deutlich machen wollen, dass er zur Akademie gehen wollte. Ob man das ein Sprechen nennen darf, weiß ich nicht.
Ist aber nicht verkehrt, sowas zu machen, oder?
Es ist aber sehr riskant.
Ja, das schon, aber ich denke, dass Gott auch gerade durch sein Wort in bestimmten Lebenssituationen hinein einfach zu einem Menschen anspricht.
Sie meinen also, dass er doch durch sein Wort spricht. Können Sie mir das
mit dem, dass man Wortlaute hört oder so, sondern das Sprechen ist ja ein Bild, ja, dass er durch das, was man liest oder so, ein persönlich in seinem Innersten nicht irgendwie das riecht oder rührt oder deutlich wird oder so.
Vielleicht. Aber ich befürchte, dass wir viele Nicht-Charismatiker haben, die sehr charismatisch sind. Wir wollen hoffen, dass das ein Wort von Gott, vom Herrn war. Und wir gehen darauf, und wenn es dann so war, dann freuen wir uns. Aber wenn wir uns irrten, wollen wir uns selbst die Schuld geben. Nicht ihm. Nicht wahr? Man kann sich irren.
Das heißt also, es kommt also auf unser Hören drauf an, dass es richtig ist, unser Hören. Aber wenn wir falsch hören, dann spricht Gott nicht zu uns. Wenn wir aber richtig hören, dann spricht er zu uns. Das heißt, wenn wir was hören von ihm, was sein Wille ist, dann muss es auch sein Wort gewesen sein, was zu uns gesprochen hat. Wenn das richtig ist.
Hören? Ich weiß nicht, ob es das Hören ist. Ich glaube, wir müssen auch eine gewisse Schriftverständnis oder eine Schriftkenntnis haben und eine Kenntnis von den Wegen Gottes. Wir müssen ein Verständnis haben und dann uns fragen, passt dies in die Situation hinein? Nicht nur ein jetzt ist hier ein Wort und ich habe jetzt nur meine Situation und jetzt erwarte ich durch ein Hören, durch eine Fähigkeit, ob das jetzt wirklich von Gott ist, ja. Sondern ich muss überlegen, ich brauche eine Kenntnis von den Wegen Gottes, ich brauche eine Kenntnis meiner Situation und dann frage ich mich, könnte es sein, dass dieser Vers mir einen Wink gibt, diesen Weg einzuschlagen? Es muss eine gewisse Breite oder ein Kontext sein, ja. Zum Beispiel, kürzlich habe ich erfahren von einem Reichsgottesarbeiter, dass er aus einer Missionsgesellschaft in eine andere geführt wurde. Und er meinte, das wäre Führung Gottes. Wenn ich von mehreren, von ihm und von anderen die Situation geschildert bekomme, bin ich keineswegs davon überzeugt. Der Grund, weshalb er ging, glaube ich, war nicht eine Führung Gottes, sondern ein Mangel an Verständnis der Heiligen Schrift über gewisse Tatsachen, über gewisse Wahrheiten. Denn der Grund, weshalb er die Missionsgesellschaft verließ, war meines Erachtens nicht ein genügender. Es wäre nicht falsch, die Missionsgesellschaft zu verlassen, grundsätzlich. Aber der Grund, weshalb er das tat, zeigte, dass etwas Mangelhaftes da war in seinem Schriftverständnis. Jetzt wäre, diese Breite fehlte, ja? Für ihn persönlich, meinte er, wäre es eine Führung gewesen. Jetzt weiß ich nicht, ob trotz dessen, dass eine Führung in diesem Fall, der Herr nimmt Rücksicht auf uns, auf unsere Menge und so weiter, in einem engeren Rahmen könnte das vielleicht, will ich das noch stehen lassen, dass es vielleicht eine Führung sein könnte. Aber es ist ein bisschen schwer für mich zu beurteilen. Ich kann nicht in seinen Geist hineinschauen, ich kann nicht in die Gedanken Gottes hineinschauen, ich kann es nicht beurteilen. Aber eins ist klar, wir werden unterscheiden müssen zwischen unserem Wahrnehmen des Willens Gottes durch persönliche Führung und der Art und Weise, wie Gott, der Heilige Geist, durch Propheten gesprochen hat, als er uns Wort Gottes gab. Diese Fähigkeit haben wir heute nicht mehr. Sie ist fertig. Gott gibt nicht in dieser Weise neue Offenbarung für die Menschheit, sodass sie zu Offenbarung 22 hinzugefügt werden könnte. Ja, das ist klar. Wir sind also nicht in dem Sinne Sprachrohre. Also fahren wir fort. Der Herr spricht, der Geist spricht durch Menschen, und so steht das geschrieben. Und dieses Sprechen ist dann Prophetie. Ja? Prophetie ist, dass der Geist durch Menschen spricht. Beispiele: die 70 Helfer des Mose, diese 70 Helfer des Mose in 4. Mose 11, 25 bis 29, 25 bis 29. Bileam wird zum Propheten in 4. Mose 24, Verse 2 bis 4. Saul nach seiner Salbung in 1. Samuel 10, in den Versen 6 und 10. Die Propheten des Alten Testamentes als solche im Gesamten, Nehemia 9, Vers 30, Zacharia 7, Vers 12, Mose ist ein Prophet in diesem Sinne, Hebräer 9, Verse 6 bis 8. David sagt, der Geist hätte durch ihn gesprochen. 2. Samuel 23, Vers 2. Matthäus 22, Vers 43. Jesus sagt es auch, dass der Geist durch David sprach. Apostelgeschichte 1. Vers 16. Und es gibt andere Beispiele dafür. Jetzt die Auswertung dessen, was wir über den Heiligen Geist in dieser Zeit gesagt haben. Fünftens, Arabisch 5, die Auswertung. Dies ist sehr wichtig, bevor wir zum Neuen Testament kommen, sonst kommen wir ins Schleudern, weil ähnliche Ausdrücke gebraucht werden. Und dies ist der Fehler der Pfingstbewegung, dass man hier nicht einen Unterschied sieht. Was ist hierüber zu sagen, über das Wirken des Geistes zwischen Schöpfung und Messias? Wir kommen auch gleich auf den Messias selbst zu sprechen, aber jetzt zwischendurch erst eine Auswertung. Klein a, Punkt. Die Zahl derer, zu denen der Geist kommt, ist begrenzt. Das heißt, Der Geist kommt nicht zu allen, die zum Volk Gottes gehören oder die als mit ihm versöhnt gelten. Der Geist ist also nicht das Los eines jeden Gottesmenschen. Die Zahl derer, zu denen der Geist kommt, ist begrenzt. Es ist eine Auswahl von Menschen, zu denen er kommt. Und in diesem Lichte muss Lukas 11, Vers 13 verstanden werden. Lukas 11, Vers 13, wenn man um den Geist bittet, kann Gott ihn geben. Das ist für jene Zeit, nicht für später. Das ist für die Zeit, in der Jesus noch lebt. Jesus lebt immer noch in der Zeit, wo Menschen nicht selbstverständlicherweise den Geist haben, auch wenn sie bekehrt sind, Vergebung haben und so weiter. Der Geist ist nicht das allgemeine Los, das allgemeine Gut der Menschen Gottes. Klein b, Maß des Geistes verschieden. Das merkt man in 4. Mose 11, in der Erzählung über Mose und die 70 Helfer. Mose hatte vor diesem Fall Geist offenbar für 71, denn als er sagte, dass es zu viel Arbeit sei, hat Gott gesagt, hole dir 70 Männer. Und dann heißt es, kam der Geist, der auf Mose war, auf die 70. Das Maß des Geistes, das Mose vorher hatte, wurde jetzt auf 71 verteilt. Mose hat immer noch, ja, sein Teil. Aber jetzt hatten 70 andere auch Anteil an diesem Geist. 4. Mose 11, Vers 25. Bei Elia und Elisa ist einmal die Rede von einem zweifachen Maß. Interessant ist übrigens, dass Elisa genau zweimal so viel Wunder getan hat, beziehungsweise von zweimal so viel Wundern berichtet wird. 2. Könige 2, Vers 9. Elia und Elisa. 2. Könige 2, Vers 9. Eine dritte Beobachtung, klein c. Die Dauer der Gegenwart des Geistes ist ebenfalls begrenzt. Die Dauer der Gegenwart ist begrenzt. Der Geist ist nämlich nicht immer bei denen, zu denen er bereits gekommen ist. Er kann zu jemandem gekommen sein, aber das heißt nicht, dass er da bleibt. Er kann wieder gehen. Und das muss nicht verkehrt sein. Das heißt, es muss nicht sein, dass der Mensch gesündigt hat. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Der Geist ist für unbestimmte Zeit bei einem Menschen. Das zeigt sich dadurch, dass wenn er kam, er auch wieder weichen kann. Und das zeigt sich dadurch, dass wenn er gewichen hatte, er wieder kommen kann. Er kann kommen, weichen, wiederkommen. Einige Beispiele. 1. Samuel 16, Vers 14. Er weicht von Saul. David weiß darum und bittet, dass das bei ihm nicht geschehen möchte, nachdem er gesündigt hat gegen, Uriah, ja, gegen Uriah und seine Frau. Psalm 51, Vers 13. Psalm 51, Vers 13. Dass er dann wiederkommen kann, zeigt sich bei Simson. Richter 13, Vers 25, Kapitel 14, Verse 6 und 19 und Kapitel 15, Vers 14. Auch bei Saul kommt er wieder. 1. Samuel 10, Vers 10, Kapitel 19, Vers 23. Auch bei Ezechiel ist es ein Auf und Ab. Nicht weil er sündigt, sondern weil der Geist eben so wirkt. Kapitel 2, Vers 2. Kapitel 3, Vers 24. Und Kapitel 11, Vers 5. Klein d, eine vierte Beobachtung in Bezug auf diese Zeit. Die Wirkung des Geistes ist begrenzt. Auch die Wirkung des Geistes ist begrenzt. Es heißt zum Beispiel 1. Samuel 10, dass als der Geist über Saul kam, er ein anderer Mann wurde. Daraus muss man nicht schließen, dass er wiedergeboren wurde. Denn die Wiedergeburt gibt es nicht in dieser Zeit. Die Wiedergeburt gibt es erst, nachdem Jesus gekommen ist. Das zeigt sich in Ezechiel 36. Ezechiel 36 ist die Wiedergeburt eine Verheißung für später, in den Versen 24 bis 28. Rabisch 6. Rabisch 6. Der Heilige Geist und der Messias. Der Heilige Geist und der Messias. Was ist hierüber zu sagen? Klein a. Der Heilige Geist und das Kommen des Messias in die Welt. Das Kommen des Messias in die Welt. Zuerst dieser Aspekt. Römisch 1, Doppelpunkt. Der Geist verheißt sein Kommen. Der Geist verheißt das Kommen des Messias. Das steht in 1. Petrus 1, Vers 11 geschrieben. 1. Petrus 1, Vers 11. Römisch 2, Doppelpunkt. Der Geist bewirkt die Geburt des Messias. Der Geist bewirkt die Geburt des Messias. Lukas 1, Vers 32 und 35 und Matthäus 1, Verse 18 und 20. Römisch 3, Doppelpunkt. Der Geist sagt für die Identifizierung des Messias, nachdem er geboren ist. Er sorgt für seine Identifizierung. In der Tempeldarbringung, mit Hilfe des Heiligen Geistes, wird das Jesuskind als Messias identifiziert durch Simeon in Lukas 2. Lukas 2, in den Versen 25 bis 27. Klein b. Das ist jetzt Punkt, ja, klein b Punkt. Der Messias wird durch den oder mit dem Heiligen Geist gesalbt. Der Messias wird mit dem Heiligen Geist gesalbt. Römisch 1, Doppelpunkt. Worin besteht diese Salbung? dass der Heilige Geist auf den Messias kommt. Entschuldigung, die Salbung heißt, dass der Geist auf ihn kommt. Und dann ruht er auf ihm. Salben heißt, der Geist kommt auf ihn und ruht ab dieser Zeit auf ihm. So wie das Öl auf das Haupt gegossen wird, so kommt der Geist auf Jesus, aber dann bleibt das Öl auf ihm. Jesaja 61, Vers 1. Jesaja 61, Vers 1. Und Kapitel 42, man vergleiche hiermit Kapitel 42, Vers 1. In 61 heißt es, Jahwe hat ihn gesalbt mit dem Heiligen Geist. Der Geist des Herrn, Jahwes, ist auf mir, ruht auf ihm. Warum? Weil Jahwe mich salbte. Der Geist kam also auf Jesus und wohnte oder blieb auf ihm. Und Kapitel 42, Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann, mein Auserwählter, in welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Das ist eine Formulierung für die Salbung des Geistes. Der Geist war auf den Messias gelegt. Römisch 2, Doppelpunkt. Was bedeutete die Salbung? Was bedeutete die Salbung für Jesus? Groß A, Doppelpunkt. Die Salbung des Messias ist ein zweifaches Zeichen. Ein zweifaches Zeichen. Erstens, Arabisch 1, Doppelpunkt. Sie ist ein Zeichen, dass Jesus gesandt ist. Noch einmal, Jesaja 61. Der Geist des Herrn, Jahwes, ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, um den Elenden gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt. Und dann wird angegeben, wozu. Die Salbung war ein Zeichen von seiner Sendung. Der Zweck der Salbung nach dieser Stelle ist es, Elenden gute Kunde zu sagen. In der Salbung liegt die Sendung. Die Sendung, zerbrochene Herzen zu verbinden, Gefangenenbefreiung und gebundenen Öffnung zu verkünden und so weiter. Man vergleiche hier auch Johannes 3. Johannes 3, die Verse 34 und 35. Vielleicht wollen Sie aufschlagen. Johannes 3, 34 und 35. Denn der, den Gott sandte, redet die Worte Gottes. Denn, Begründung, Gott gibt ihm den Geist nicht nach Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat alles in seine Hand gegeben. Das heißt, das Geben des Geistes ist ein Geben von allem in die Hand. Das heißt Autorität. Jesu Autorität, er ist ja erniedrigt, er hat sich selbst erniedrigt, er ist Mensch geworden. Aber In dieser Erniedrigung kommen die anderen zwei der Gottheit ihm zu Hilfe und er wird ausgerüstet mit Autorität, aller Autorität, um die Worte Gottes zu reden. Das Wort Apostel steht hier in der Tätigkeitsform. Er ist also gesandt von Gott und ihm ist deshalb der Geist gegeben und somit ist alles in seine Hand gelegt. Deshalb kann Jesus später sagen, wie mich der Vater sandte und damit das in Verbindung mit dem Geist bringen, so schicke ich euch. Gott gibt den Geist Jesus, damit er sein Apostelamt ausführen kann. Und so schickt er wiederum seine Apostel und gibt ihnen den Geist, damit sie ihr Apostelamt wahrnehmen können. Natürlich ist ein sehr großer Unterschied zwischen dem Apostelamt des Jesus und dem der anderen Apostel. Dass der Geist Jesus sendet, wird ferner berichtet im Alten Testament in Jesaja 48. Jesaja 48. Diese Salbung spricht vom Senden des Geistes und davon ist die Rede in Jesaja 48. In den Versen 12 bis 16, schlagen Sie die Stelle auf, ich möchte Ihnen da etwas zeigen. Jesaja 48, Vers 12. Darum seht, das heißt, man soll Acht geben, es kommen Tage, spricht Jahwe. Herr steht hier, ja? Wie ist bei Ihnen geschrieben? Wer hat Schlachter? Entschuldigung, ich habe Jeremia. Ich bitte um Entschuldigung. Kein Wunder, dass es anders steht. Höre auf mich, Jakob, und du, Israel, mein Gerufener. Wer ist mich? Nun, das müssen wir jetzt erfahren. Mich ist ein Fürwort, ein Pronomen. Um zu wissen, wer mich ist, müssen wir jetzt wissen, welche Person steht hinter diesem kleinen Fürwort. Höre auf mich, Jakob, um jetzt zu wissen, wer hier spricht, müssen wir weiterlesen. Und du, Israel, mein Gerufener, ich bin derselbe. Es ist also jemand, der immer derselbe bleibt. Ich bin der Erste und ich bin auch der Letzte. Diese Ausdrucksweise begegnet uns wieder in der Offenbarung. Ja? Wer ist das? Nun, das ist nur Gott. Gott ist der Erste und der Letzte in der Geschichte. Ja, meine Hand hat die Erde gegründet. Und jetzt ist es wirklich klar. Der Schöpfer spricht hier. Und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Sobald ich ihnen rief, standen sie allzumal da. Es wird erzählt, wie Gott die Welt geschaffen hat. Versammelt euch, ihr alle, und hört. Welcher unter ihnen hat solches verkündet? Er, den Jahwe lieb hat, der wird seinen Willen an Babel vollstrecken und die Chaldäer seinen Arm fühlen lassen. Das heißt, der die Welt geschaffen hat, wird jetzt seine Kraft an dem Feind Israels erweisen. Ich habe es gesagt, Gott der Schöpfer, ich habe ihn auch gerufen und ihn hergebracht, den König von Babel, und sein Weg wird gelingen. Naht zu mir, zu wem? Entschuldigen Sie, aber es ist mir jetzt wichtig, weil wir das später nicht vergessen müssen. Wer ist mir? Wie? Der Schöpfer, kein anderer, der Schöpfer spricht hier. Naht euch, naht zu mir und hört solches. Nicht im Verborgenen habe ich, der Schöpfer, von Anfang an geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich, der Schöpfer, da. Ich, Jahwe. Und nun hat mich der Herr, Jahwe, und sein Geist gesandt. Wer sendet wen? Nochmal. Vers 13. Meine Hand hat die Erde gegründet. Wer ist mein? Der Schöpfer. Er gründet die Erde. Naht, Vers 16. Naht zu mir. Wer ist mir? Der Schöpfer. Und hört solches. Nicht im Verborgenen habe ich, wer? Der Schöpfer, von Anfang an geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich, wer? Der Schöpfer da. Und nun hat mich, wer? Nein. Der Schöpfer. Der Schöpfer. Der Schöpfer, schreiben Sie das auf, der Schöpfer, nun hat mich den Schöpfer gesandt, wer? Der Herr Jahwe hat den Schöpfer gesandt. Ist das klar? Nicht Jesaja. Der Schöpfer spricht hier. Der Schöpfer wird von Jahwe gesandt. Und dieser Jahwe ist Herr. Und wer hat ihn noch gesandt? Sein Geist. Die Dreieinigkeit ist hier. Im Alten Testament. Jahwe schickt den Schöpfer. Ich weiß, dass Ausleger sehr schnell diesen letzten Teil abtrennen vom ersten Teil. Aber es wird schwierig sein, das zu belegen. Die Kontinuität des Textes muss schon gewahrt bleiben. Dies ist ein Text, der parallel läuft zu Jesaja 61 und Jesaja 42, wo wir das auch schon hatten, dass der Heilige Geist Anteil hat an der Sendung des Messias. Hier ist vom Messias die Rede. Ja, die Verse habe ich schon gegeben, ja? 42. Ja, Vers 1. Ja. Arabisch 2. Wovon spricht die Salbung weiterhin? Wir haben gesagt, sie spricht von der Sendung des Messias. Die Salbung Jesu ist ein Zeichen von der Liebe des Vaters. Sie ist ein Zeichen von der Liebe des Vaters. Wann wird Jesus gesalbt? Weiß jemand das? Wo steht das? Entschuldigen Sie, wenn ich rückfrage. Wo? Kapitel und Vers. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Apostelgeschichte 10, Vers 38 steht geschrieben, wann Jesus gesalbt wurde. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und Kraft sagt, ich müsste vielleicht Vers 37 anfangen. Ihr kennt es. Ihr kennt die Geschichte, die in ganz Judäa geschehen ist und die in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündete. Doppelpunkt. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und Kraft salbte, welcher umherzog. Wann wurde Jesus gesalbt? Gleich nach der Taufe. Gleich nach seiner Taufe. Matthäus 3. Und was geschah mit dieser Taufe, als der Heilige Geist, oder nach der Taufe, als der Heilige Geist über ihn kam? Es geschah eine Stimme, heißt es. Und diese Stimme heißt, sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Das heißt, dass der Geist kommt, steht im Zeichen der Liebe des Vaters zum Sohn. Denn Salbung spricht von der Sendung des Jesus, des Messias. Und die Sendung geschieht aus Liebe. Aus Liebe zu wem? Zu uns. Warum wird Jesus gesandt? Unseretwegen kommt er in die Welt. Unseretwegen geht er und verkündet. Der Sohn ist Gegenstand der Liebe und ist Träger der Liebe Gottes. Aus Liebe zum Sohn und zur Welt liebt, sendet er den Sohn. Der Sohn erfüllt die Absicht der Liebe des Vaters. Deshalb liebt der Vater den Sohn, weil der Sohn tut, was die Liebe des Vaters zur Welt diktiert. Gott liebt die Welt und so liebt er die Welt, dass er seinen Sohn schickt. Und der Sohn ist bereit, er sagt, ich komme. Und deshalb liebt der Vater den Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn, der tut meinen Willen. Eben kommt er aus der Taufe. Und die spricht von diesem Tod, ja. Das lohnt sich, darüber nachzudenken. Die Salbung des, von Jesus spricht von der Liebe Gottes zu seinem Sohn, der bereit ist, diesen Weg einzuschlagen, den Heilandsweg, den Heilsweg, um unser Heil zu verbringen. Leider müssen wir hier unterbrechen.